Rainer Wörz hat für diese Bibelstunde den Text aus dem 2. Mose 12, die Verse 1 bis 14 zugrunde gelegt. Ich lese nach Luther. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron im Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehl ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch essen in derselben Nacht und im Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und es soll mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand, und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an seinen Häusern und denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle Nachkommen als ewige Ordnung. Ich bete. Ja, Herr, du gibst uns immer wieder Ordnung und Ordnungen. Du gibst uns immer wieder Richtlinien, Gedanken, Führungen, wo wir hingehen sollen, welche Schritte wir einleiten sollen. Und mit deinen Ordnungen ist auch immer wieder Schutz und Einladung verbunden. Und ich danke dir, dass wir diesen Einladungen auch immer wieder nachkommen dürfen. Deine Leitlinien, deine Leitverse sind uns immer wieder Schutz und Bewahrung. Danke, dass du uns auch immer wieder einlädst, an deinen Tisch zu kommen. Erleben, versorgt sein, reich beschenkt sein von dir. Danke, dass wir das immer wieder lesen, hören, ausgelegt bekommen, wie jetzt auch jetzt heute. Danke, dass du Rainer Wörz dazu bevollmächtigst, jetzt dein Wort uns weiterzugeben. Segne ihn darin, lass ihn deine Worte sprechen, dass wir Hörende sein können, Wahrnehmende sein können, so wie du zu uns reden möchtest, zu jedem Einzelnen von uns. Bitte segne uns jetzt die Zeit und wirke du in uns und an uns. Dir sei die Ehre. Amen.
Ja, vor einigen Tagen las ich von einem 2016 gegründeten Museum der Palästinenser in Birt Said, weiß gar nicht, wo das liegt. Und dieses Museum soll besonders an die Geschichte des palästinensischen Volkes erinnern und war ein wichtiger Bestandteil und sollte ein wichtiger Bestandteil von Pollywood sein. Das ist wahrscheinlich ganz bewusst in Anlehnung an Hollywood gewählt, dieses Thema oder diese Überschrift. Jetzt ist aber der Witz der ganzen Sache, es hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, aber dass in dem Museum, in dieser Ausstellung über die Geschichte Palästinas, vielmehr die Geschichte des palästinensischen Volkes, so muss man es genauer sagen, da gibt es nicht ein Exponat. Ja, natürlich haben Kritiker gesagt, da gibt's auch nichts zum Ausstellen, weil es gibt gar kein Volk der Palästinenser, das wurde erfunden. Das ist natürlich eine sehr schwierige historische Frage. Natürlich hatten die Menschen, die wir heute Palästinenser nennen oder die sich selber so nennen, auch vor 1960er Jahren, als Abbas das eben diesen Begriff dann auch mitprägte, hatten natürlich Vorfahren und ich bin überzeugt, auch zum Teil jahrhundertelang, jahrtausendelange Linien in diesem Land. Aber ein Volk mit diesem Namen, das ist relativ schwierig nachzuweisen. Ganz anders die Geschichte Israels. Unbestritten, also weitgehend unbestritten, auch hier sagen die Palästinenser, dass es keinen Tempel auf dem Tempelberg gegeben hat. Ist ja ein Witz, also das ist ja nicht ernst zu nehmen. Aber unbestritten für den Rest der Welt haben wir eine mehrtausendjährige Geschichte des jüdischen Volkes im Land der Wahl. Im Land, wo Milch und Honig fließt. Und es ist Erfüllung biblischer Prophetie, dass nach der Diaspora, die eben Gott auch für den Fall des Götzendienstes und des Ungehorsams seinem Volk angedroht und angekündigt und prophezeit hat, dass dann 1948 auch das, was Gott gesagt hat, nach dieser langen, langen Zeit der Diaspora, der Zerstreuung des Galut, dass Gott sie angefangen hat, wieder zu sammeln und es dann 1948, 14. 15. Mai, zur Staatsgründung kam. Und da blickte natürlich David Grün, den wir besser als David Ben-Gurion kennen, auf eine lange, lange Geschichte zurück. Da war manches umstritten auch bei dieser Erklärung. Es war hauptsächlich auch zwei Fraktionen. Es war so sozialistisch, zionistisch geprägte atheistische, sozialistische Juden, Kolchose, Kibbutzik und solche Dinge. Also das war so ein bisschen der Gedanke, Sozialismus. Und dann gab es natürlich immer schon im Land und dann auch seit 1882 mit den verschiedenen Aliyot vermehrt religiöse und orthodoxe Juden. Also, und die einen mit ihrem Agnostizismus oder Atheismus wollten auf keinen Fall einen Gottesbezug in der Gründungsurkunde des modernen Staates Israel. Und die anderen haben gesagt, ein Land und ein Staat Israel ohne Gott, das gibt's gar nicht. Und David Ben-Gurion hat nun, ich glaube, von Gott eine besondere Weisheit geschenkt bekommen, indem er den Begriff Felsen dann im Dokument verwendet hat und hat gesagt, kann ja jeder sich unter dem Felsen, auf den dieser Staat gegründet wird, das vorstellen, was er gern hätte. Die Orthodoxen waren zufrieden, denn nach 5. Mose 32 ist der Fels Gott selber. Und nach 1. Korinther 10, wenn man jetzt schon mal messianisch-neutestamentlich denkt, dann ist es der Christus. Also das werden wir auch nachher beim Pessachfest sehen. Es geht nicht um Matzot heute, sondern ich muss nochmal einen Schritt zurück zum Passafest, zum Passaabend, zum Sederabend. Auch da hat Gott jüdische Tradition und jüdische religiöse Strömungen und Auseinandersetzungen benutzt, um etwas deutlich zu machen. Also wir werden das nachher sehen, ich werde es versuchen dann auch deutlich zu machen, wo das der Fall ist. Also natürlich, die Bibel ist Gottes untrügliches Wort. Da haben wir ganz klar festen Grund. Aber Gott wirkt viel breiter und viel weiter. Tradition kann ein Ballast sein. Tradition kann aber auch ein Segen sein. Es gibt Gutes, das man bewahren kann, und es gibt weniger Gutes, was man bewahren kann. Also das heiße Diskussion, der Fels, sollte auf keinen Fall wollten, dass die Sozialisten der Name Gottes auftauchen, aber mit Fels waren sie einverstanden. Allerdings hat dann als letzter der Religionsminister, haben etliche diese Urkunde unterschrieben, und Rabbi Yehuda HaKohen, was für ein Name, ha? Yehuda HaKohen, also er war nicht nur Rabbi, sondern er war auch priesterliche Linie, Cohen ist ja der Priester, der hat dann am Schluss einfach hingeschrieben, das, was die Orthodoxen heute noch sagen, Besrat Hashem, das heißt, mit Gottes Hilfe, Hashem, der Name, das ist das Synonym für Gott, und das ist so ähnlich, wenn man sagt, so Gott will und wir leben, mit Gottes Hilfe, Besrat Hashem. Na gut, konnten sie ja nichts mehr ändern, die anderen hatten schon unterschrieben, er hat als letzter unterschrieben, hat den Zusatz gemacht, den man heute noch in der Urkunde sehen kann. Auch der Begriff der Demokratie war übrigens ganz stark umstritten. und sollte also eben auch nicht auftauchen. Der Demokratiebegriff wurde mit dem Begriff der Vision der Propheten ausgetauscht. Ich lese Ihnen mal einige Zeilen übersetzt der Gründungsurkunde des modernen Staates Israel vor. Der Staat Israel wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird allen seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die heiligen Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu bleiben. Ja, da könnten die in Kabul was lernen. Ich weiß nicht, ob jetzt wieder Steinzeit-Islamismus da kommt. Weiß keiner so ganz genau. Die Macht ist ja noch nicht so richtig gefestigt. Aber wenn Sie sich mal rein nur politisch mit der Situation im Nahen Osten beschäftigen, dann ist Israel in der Tat der einzige Staat, der versucht, diese Werte umzusetzen. Bei allen anderen wird das nicht mal als Ziel angegeben. Dass da Fehler gemacht werden, ist auch klar. Aber werden in Deutschland keine Fehler gemacht? In den USA? Also ich finde das schon ganz erstaunlich. Also das Volk Israel blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Und das hängt auch mit den Festen Israels, die wir ja fortlaufend in meinen Bibelstunden betrachten, als prophetische Modelle zusammen. Ich habe schon gesagt, es soll eben heute noch einmal um das Passafest gehen oder das erste Mal so richtig. Es ist ein Fest, das vielleicht das bedeutendste Fest ist. Also Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Auf jeden Fall gehört es mit zu den bedeutendsten, auch heute noch. Und warum habe ich von einer jahrtausendenalten Geschichte gesprochen? Weil im Judentum das Gedenken, sich erinnern, ganz wichtig ist. Und das ist nicht nur so eine kulturelle Eigenart, sondern das ist gewirkt vom Geist Gottes. Denke daran, wie der Herr. Erzähle es euren Kindern. Erinnere dich. Entfache die Gaben, die Gott dir gegeben hat, durch Auflegung der Ältesten. Also immer verankert in einem geschichtsmächtigen, geschichtsträchtigen, geschichtshandelnden Gott. Wir kommen nicht aus dem Nichts und wir gehen nicht in das Nichts. Und die Gegenwart ist bestimmt, Gegenwart ist der Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Was gerade noch Zukunft war, ist im nächsten Moment Vergangenheit. Ja? Ist interessant, Augustin hat darüber sehr interessant geschrieben, aber unser Zeitbegriff, es gibt eigentlich gar keine Gegenwart, in dem Moment, wo es Gegenwart ist, ist schon Vergangenheit. Aber das wäre jetzt ein bisschen philosophisch. Jedenfalls, Gott will, dass wir uns erinnern. Es gibt, wie ich immer wieder sage, ein positives Erinnern und ein negatives Erinnern. Ein negatives Erinnern ist das, was der Teufel und was unser altes, fleischliches Herz gerne macht, dass es Neid, Bitterkeit, vermeintliche Ungerechtigkeit, muss man sagen, aus seiner eigenen Sicht. Viele Menschen denken immer, sie haben Recht, aber sie haben gar nicht Recht. Aber trotzdem, sie denken wieder daran, dass ihnen so Unrecht geschehen ist. Und dann ist alles, ist ein schlechtes Erinnern. Das ist ein immer wieder das, die Kerbe hauen und immer wieder die Probleme neu aufwärmen und innerlich am Herzen im Kochen zu halten. Ein schlechtes Erinnern gibt es auch bei Christen, wenn Sünden immer wieder hervorgeholt werden, auch bei sich selber. Man muss auch mal den Sprung schaffen und zu sagen, das habe ich meinem Herrn gesagt, das ist ins Licht gestellt und das ist jetzt erledigt, im Glauben. Gott ist da verständig, aber es ist natürlich, stellen Sie mal vor, ein Kind stellt irgendwas an, kam bei mir oft vor und bei meinen Kindern kommt es auch ab und zu vor. Und dann gehst du zu deinem Vater und es hat irgendeinen Schaden bei den Nachbarn angerichtet oder sonst irgendwie was und der Vater bringt es dann in Ordnung. Und dann fragst du jedes Mal, jeden Tag, ist es jetzt auch wirklich in Ordnung? Beim ersten Mal sagt der Vater, na klar, kann sich drauf verlassen, ich hab das bezahlt, das ist in Ordnung. Beim zweiten Mal sagt er auch, ja, habt ihr doch gestern schon gesagt, ist bezahlt, ist in Ordnung. Beim dritten Mal wird er vielleicht schon ein bisschen ärgerlicher. ja, ist bezahlt, ist in Ordnung gemacht. Beim vierten, fünften Mal sagen, nerv nicht. Ich meine, so ist Gott nicht, aber Sie verstehen, was ich damit sagen will. Dieses ständig, also es ist ein ungutes Erinnern, aber es gibt ein gutes Erinnern. Das, was der Herr getan hat, wo komme ich eigentlich her, wo gehe ich eigentlich hin? Und bei den Festen, insbesondere auch beim Passafest, geht es um die große Befreiung und Berufung, die konkrete Berufung zum Volk Israels aus Ägypten am Berg Sinai. Denk dran, wer dein Herr ist. Denk dran, wer dich erlöst hat. Denk dran, wer dich befreit hat. Denk dran, wer dich in seinen Dienst gestellt hat. Erinnere dich der großen Taten. Erinnere dich, wer der Herr Himmels und der Erde ist. Erinnere dich daran, wer Himmel und Erde geschaffen hat. Erinnere dich daran, wie der Herr mit den Mächtigen dieser Welt umgehen kann, wenn er will. Und erzähl's deinen Kindern und deinen Kindeskindern. Und die Kinder sollen auch Geschichten erzählen. Also sie bekommen Geschichten erzählt. Ja, gibt's im Judentum ganze Bücher, wie diese Geschichten erzählt werden können. Da kommt noch ein bisschen jüdische Überlieferung rein. Aber es ist sehr wichtig, dass das bewegt wird. Ein Volk ohne Vergangenheit ist eigentlich gar kein Volk. Wir Deutschen haben ja ein Riesenproblem. Erst hat man alles negiert und ja, nicht darüber gesprochen, sei mal mehr oder weniger. Da haben die 68er gesagt, so geht das auch nicht, sind aber ins andere Extrem gefallen. Und irgendwie haben die Deutschen ein totales Problem, vielleicht nicht so verwunderlich, nach 39 bis 45 mit ihrer Geschichte. Ja. Aber ein Volk, das nicht zurückblicken kann, auch auf seine Sünden, auf seine Fehler in Demut und Beugung, aber auch auf all das, was Gott geschenkt hat. Wenn man so Tage nutzt, wie zum Beispiel den Tag des Mauerfalls, oder der deutschen Einheit oder das Ende des Krieges oder der Kristallnacht, dann soll man jetzt nicht nur immer so für die Vergangenheit, sondern der Sinn ist ja eigentlich, gelingt manchmal nicht, ja, ist ja eigentlich, und das muss doch jetzt Konsequenzen für hier und heute haben. Damals gab es auch welche, die wussten, sie haben hundertprozentig Recht und alle anderen haben Unrecht und so weiter. Und das ist auch Sinn von Passa. Also man soll im Judentum das Passa nicht feiern, nur so, naja, da war was vor 3500 Jahren, sondern hier und heute hat Gott mich frei gemacht, um ihm zu dienen. Die Festzeiten, das haben wir gesehen, sind ein Geschenk Gottes. Du darfst dich ausruhen, muss man im Schwaben manchmal sagen, ja. Also ich fand mich relativ fleißig die letzten Tage und bescheiden wie ich bin, habe ich das zu meiner Frau auch gesagt. Habe ich gesagt, ich bin halt ein typischer Schwabe. Sie fand es jetzt nicht so atemberaubend, aber man darf sich auch ausruhen. Ist nicht faul. Und Gott sagt, ich möchte sogar, dass du dich ausruhst, aber nicht irgendwie, sondern in meiner Gegenwart. Viele machen Urlaub. Bei manchen frage ich, von was machst du eigentlich Urlaub? Du hast das ganze Jahr Urlaub, aber das ist ein Thema für sich. Aber viele machen Urlaub nach Seele und Leib, ist auch wichtig. Aber die Geist-Seele kommt erst so richtig zur Ruhe und zum Atmen in der Beziehung und in der Ausrichtung und in der Gemeinschaft mit Gott. Ein Urlaub einfach um zu regenerieren ist schön. Aber das Entscheidende bei den Festen Gottes als Geschenk Gottes, als Gnade Gottes, auch beim wöchentlichen Fest, ist immer die Ruhe vor Gott, mit Gott. Und er hat nichts dagegen, wenn Sie einen schönen, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, einen schönen Braten essen, ein Glas Rotwein trinken. Da müssen Sie Gott nicht ausschließen, sagen so ganz verschämt, das darf er jetzt aber nicht sehen, das mache ich so ein bisschen heimlich. So, genießt es. Mit dem Herrn. Einbezug. Also die feste Geschenk Gottes. Und sie sind auch Botschaft Gottes. Wir brauchen diesen Siebner-Rhythmus, ohne dass wir ein Sabbat- oder Sonntagsgebot in dem Sinn haben. Wir brauchen aber diesen Rhythmus. Sind geeicht. Wir brauchen Festwochen. Also einer super fromm gesagt, in der Bibel gibt es keinen Urlaub und keinen Ruhestand. Stimmt beides nicht. Winfried, gell? Du kennst das Alte Testament besser als ich. Es gibt auch da einen Ruhestand. Und es gibt auch da Zeiten des Urlaubs, aber eben nicht in irgendeiner Weise, sondern vor Gott. Dreimal eine Woche. Und Gott will für euch sorgen und ihr braucht keine Angst haben, dass der Feind in der Zeit ins Land fällt und ihr überfallen werdet oder eingebrochen wird. Ich bin mit euch. Ich will euch segnen. Und wenn ihr die Feste des Herrn haltet, da werde ich mache mal am Sabbat das deutlich, dann gebe ich bei Manna am Freitag doppelt so viel. Das reicht. Nicht am Rennen und Laufen liegt's, an meinem Segen liegt's. Also ein Geschenk Gottes, zur Ruhe zu kommen. Die Gemeinschaft in der Familie, Vater und Mutter, die da sind, die mit den Kindern essen. Im chassidischen Judentum ist es eine Pflicht, mit den Kindern zu essen. Ein Rabbi sagte, mindestens 2 Stunden. Er meinte nicht das Essen, sondern die Zeit der Gemeinschaft. Und das stimmt, gell, Tirza, du kennst auch, da packen die Kinder von der Schule und wenn da mal eine gewisse Ruhe gekommen ist, da kommt man ins Gespräch und so, das ist was ganz anderes wie dieses Husch-Husch. Am Schabbat hatten die Zeit und haben die Zeit. Sie müssen nicht den Sabbat, ich wiederhole es nochmal, aber nehmen wir uns Zeit. Werden wir neu ausgerichtet auf Gott? Nun, die Feste sind besondere Zeiten Moabdim. Das sind auch Zeiten der Begegnung mit Gott und untereinander. Übrigens, man kann ja nur Menschen wirklich begegnen, wenn man vorher Gott begegnet ist. Das ist aber ein Geheimnis. Jetzt also, Passa ist das erste heilige Wallfahrtsfest. 3 Feste gibt es, wo 3-mal alles männlich im Jahr Israel, als es den Tempel gab, vor dem Angesicht des Herrn erscheinen sollte. Pesach, Schavuot und Sukkot. Und Pesach, Passa ist das erste. Wir lesen 3. Mose 23, der Kardinaltext für die Feste, Verse 4 und 5. Das sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Da kommt es nicht so sehr darauf an, dass sie die richtige Krawatte anhaben oder nicht. Gibt es ja sowieso erst 2-3 Jahrhunderte. Manche Menschen denken ja, die Krawatte wäre am 6. Schöpfungstag gleich mit Adam umgehängt worden. Das ist doch ein Quatsch. Gucken Sie doch mal nur einfach Geschichtsbücher an, wie unterschiedlich Menschen sich gekleidet haben. Aber wer auf die Idee kam, einem Menschen um den Hals einen Kälberstrick zu binden und das schön zu finden, das weiß ich auch nicht. Aber es ist halt die Tradition. Manche denken, allein das wäre das hochzeitlich Gewand. Aber es steht so nicht direkt in der Bibel. Aber heilig heißt Gott geweiht, für Gott da. Das ist jetzt auch nicht, Matthias, dass man da einen riesen Schrecken kriegt, sondern es ist, dass man, Gott gibt einen besonderen Segen. Es ist ein Fest der besonderen Gegenwart Gottes. Ich bin auch da. Ich freue mich drauf. Ich bin auch da. Komm, ich bin auch da. Es ist eine heilige Stunde. Manchmal gibt es auch so heilige Momente, da spürt man, Gott ist gegenwärtig und Gott redet und ich bin in einer besonderen Form in der Gemeinschaft mit Gott. Es gibt so Momente. Das sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlung in ihren Tagen. Am 14. Tag des 1. Monats gegen Abend ist des Herrn Pesach. Passa. Ostern, das hat was mit Kirchengeschichte zu tun. Manche kriegen gleich die Krise, wenn man das Wort Ostern sagt. Ja, Ostera, Astera, das ist man schon im Götzendienst. So schlicht ist es nicht. Ich finde den Begriff auch nicht glücklich. Aber die Sache, wenn die richtige Sache gemeint ist, dann muss man deswegen nicht gleich sagen, das ist schon ein Götzendienst, nur weil man den Begriff gebraucht. Jedenfalls, sie sollten sich versammeln. Das Neue und das Alte Testament erwählt am häufigsten dieses Fest. Im Alten Testament über 50 Mal und im Neuen Testament 27 Mal. Es hat eine große Bedeutung. Und es hat im Judentum 2 Namen. Einen haben wir ja schon gelesen. Pesach. Das hängt mit dem Wort vorbeigehen zu tun. Das war ja so, dass die 10. Plage die grausamste Plage war. Das hängt zusammen mit dem Glauben der Ägypter und ihren Göttern. In jeder Plage wurde nämlich nicht nur die Macht Gottes einer Weltmacht demonstriert, sondern auch gegenüber bestimmten Göttern oder bestimmten Gottheiten, die sie verehrten. Und das Schlagen des Erstgeborenen, insbesondere in der göttlichen Familie des Pharao, war auch ein besonderes Machtzeichen. Jetzt war es aber so, dass der Herr gesagt hat, ihr sollt ein Lamm schlachten. Wir haben es ja gehört, Rüdiger hat uns ja den Text gelesen. Ihr sollt ein Lamm schlachten und das Blut an die Pfosten streuen, dass der Todesengel, der Racheengel weiß, hier ist einer, der gehört zum Herrn. Das Blut ist das Differenzierungskennzeichen. Das Blut hält sozusagen den Tod fern. Das Blut lässt überleben. Das Blut errettet. Das Blut lässt nachher frei werden. Wir ahnen ja schon, wo die Erfüllung liegt. Das ist ja klar. Also und da das Wort für Vorbeigehen, das hängt damit mit der Bezeichnung Pesach zusammen. Aber im Judentum gibt man dem Fest auch noch einen anderen Namen, Seman Cherutenu, so heißt Cherutenu, wenn man die eigene Schrift noch lesen könnte, gell? Cherutenu. Das heißt, das ist die Zeit der Befreiung, Zeit unserer Befreiung. Und so wird bis heute das immer auch als Fest der Befreiung und der Freiheit und des Berufenseins zu Gott verstanden. Und es soll so gefeiert werden, dass jeder Jude sagen kann, dass Gott auch ihn persönlich aus Ägypten geführt hat. Ägypten ist ja ein Synonym. Mitzrayim, so der hebräische Begriff, ist das Land des Todes mit dem Totenkult. Die haben riesige Begräbnisstätten. Kanaan ist das Land des Lebens, des Lichtes, wo Milch und Honig fließt, wo der Gott des Lichtes sein Volk erwählt hat. Und er führt sie raus aus dem Land des Todes durch die Wüste, befreit sie zum Dienst an ihm im Land des Lichts. Und jeder Einzelne soll das so feiern, dass Gott ihn herausnimmt aus dieser Welt. Mitzrayim steht in dem Fall für die Welt, die im Finstern, die im Argen liegt, die unter der Macht des Teufels und des Todes ist, hinein in das Reich Gottes, im allgemeinen Sinn. Und so soll auch jeder Jude sich daran erinnern, ich bin Jude, ich gehöre zu Israel. Und es ist auch für mich der Aufbruch in die Freiheit, der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Nun, der biblische Brauch hatte zwei Bestandteile und ich glaube, und mir war das früher auch nicht so ganz klar, aber ich denke, es hilft dem einen oder anderen, wenn ich das jetzt versuche mal darzulegen. Es hatte zwei Hauptbestandteile, zum einen das Töten eines Lammes und zum anderen das Passamahl selbst. Das Lamm musste am 10. Tag des Monats Aviv, der auch Nisan genannt wird. Es ist interessant, dass mit dem Herrn eine neue Zeitrechnung beginnt. Also die Juden sagen ja nicht 100 Jahre nach Christus oder der Zeitrechnung. Oder ab Adam, die sind ja jetzt im Jahr, wer hat es im Kopf, 5781. Hallo? Weiß keiner. Okay, aber ich glaube so um den Dreh. Ab Adam oder ja, ab Erschaffung der Welt. Ja, die Muslime haben wieder eine andere Zählung. Aber mit Christus kam eine neue Zeitrechnung, auch eine neue Zeit. Es ist interessant, dass die Bibel vom Antichristen, dem falschen Messias, dem falschen Christus, sagt, dass auch er Zeiten und Zeitpunkte ändern wird. Eine neue Zeit einführen, eine neue Zeitrechnung. Also, der erste Monat sollte dann Nisan genannt werden und vom 10. bis zum 14. Tag musste das Lamm in die Familie geholt werden. Ich denke immer noch an die Bubenfreizeit auf der Schwäbischen Alb, wo auch meine Kinder waren und wo wir auch unseren Hauskreis hatten und der Bauer und Nebenerwerbslandwirt, der war ein Gesegneter des Herrn, ihr kennt ihn wahrscheinlich, Schüler von Hans Heck, hatte seine Buben- und Mädchenfreizeiten, baute seinen ganzen Bauernhof um. Und dann, wenn sie an dieses Thema kamen und er hatte ein entsprechendes Lamm im Stall, dann ging er in den Stall und hat denen so ein einjähriges Teil dahin, ich weiß nicht, so, oder? Ja. Und natürlich insbesondere die Mädchen, wenn er dann sagte, und so jemand, so ein netten Tier, wurde dann geschächtet und so, da war das irgendwie ganz plastisch und lebendig. Es kostet wirklich was, frei zu werden. Ein unschuldiges Tier, so süß, so weich, ein Lamm. Und das verstärkt sich jetzt natürlich noch, wenn Sie mal vorstellen, wenn das jetzt der Vater geholt hätte und bevor die Familie das noch so richtig sieht, ist es schon getötet, geschächtet, dass es ausblutet. Es war aber so, das musste vom 10. Nisan bis 14. Nisan war das in der Familie. Die Kinder haben damit gespielt, haben ihm vielleicht einen Namen gegeben. Dann können Sie vorstellen, nach den 4 Tagen, was die dann wie die das gefunden haben und wie tief sich das in eine Kinderseele verankert hat auch. Es muss Blut fließen, diese heilige Atmosphäre dann auch alles zu reinigen. Und wenn die Eltern dann die Hallel-Psalmen und auch im Tempelbereich das gelesen, gesungen wurde. Also es ist eine tiefe, tiefe Prägung. Gott weiß, wie man Menschen erzieht. Gott weiß, wie man Menschen auch zu sich führt. Also am Abend des 14. Tages, eigentlich ist ja dann schon der 15. Tag, da wurde dieses Lamm geschlachtet und das Passamal gehalten. Beim ersten Mal sollten sie dann die Pfosten bestreichen, dass der Engel in der Nacht vorbeigeht. Und jetzt, später war dann die Vorschrift, es durfte nichts übrig bleiben bis an den Morgen. Musste Ratzeputz weg. Wenn sie es nicht schafften, mussten sie es verbrennen. Okay? Ich sag mal, das war jetzt das Familienpassa-Lamm. Familienpassa-Lamm. Davon zu unterscheiden ist das Opferlamm. Denn ebenfalls am 15. Nisan im Judentum beginnt ja der Tag am Abend davor. Um 18 Uhr nach dem 14. Nisan begann der 15. Nisan. Da war abends, ich sage es jetzt mal in der Woche Jesu, da war am Donnerstagabend das Passa-Familienmahl. Am Freitag um 9 Uhr wurde im Tempel ein Lamm geschächtet. Eins, das Opferlamm. Und wir werden es ja nachher noch sehen, Sie wissen es ja auch schon, um 9 Uhr am Freitag hing das Lamm Gottes am Kreuz und wurde durchbohrt. Also das muss man unterscheiden. Das Passamahl wird ja dann zum Vorbild auch für das Abendmahl. Aber wir sollten dieses letzte Passamahl nicht das erste Abendmahl nennen, denn das Opfer wurde ja noch gar nicht gebracht. Es ist so ein Übergang, aber es ist Grundlage und Ausgangspunkt dann für die Gemeinschaftsmahlfeier, die Paulus dann auch im Korintherbrief erwähnt. Also das war eben auch wichtig, das gemeinsame Essen, die Gemeinschaft, wie bei allen Festen. Es war vorgeschrieben, dass es 2 weitere Lebensmittel gibt, neben dem Lamm, ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern. Jetzt das Brot. Und da kommen wir in das jüdische Brauchtum und da werden wir merken, wie viele prophetische Vorbilder im jüdischen Brauchtum sind. Vieles, was in der Tora nur skizziert wird, wird in der jüdischen Überlieferung und dann später im Talmud verschriftlicht genauer erklärt. Das hat keinen Charakter wie der Kanon des Alten Testaments. Aber vieles, wie es im Tempel genau abgelaufen ist und wie die das verstanden haben und so weiter. Also die Rabbinen sagen, die Tora sagt was, die mündliche Überlieferung, die später überliefert wurde, sagt wie. Wie wurde nun genau geopfert? Also, und da kommen Bräuche und wir merken oder werden merken, dass diese Bräuche nicht irgendwie sind, sondern dass das jetzt in dem Fall eine von Gott gewirkte Tradition ist, die sogar Prophetie auf Jesus ist. Also das Passamahl hatte 2 Bestandteile, ungesäuertes Brot und Wein. Wein wurde immer getrunken. Mit dem Kiddusch, mit dem Segen wurde jede Feier eröffnet. Das war also ganz wichtig. Und Wein ist ein Bild auf die Freude und damit haben wir auch immer schon den Grundton aller Feste, Freude. Freude, was der Herr getan hat. Bei den späteren Wallfahrtsfesten heißt es mehrfach, du sollst dich freuen. Und du sollst dich freuen, doppelt. Kennt ja Philipperbrief. Freut euch in dem Herrn, und wiederum will ich sagen, freut euch. Freu dich, meine Seele. Gedenke all des Guten, das der Herr dir getan hat. Hab's ja schon mal erzählt, dieser spätere Theologieprofessor, der nicht so gut im die Prüfung im Neuen Testament vorbereitet war, und ausgerechnet der Philipperbrief kam dran, und dann sagte der Prüfer im mündlichen Examen, können Sie uns denn was über den Philipperbrief sagen? Dachte natürlich an Abfassungszeitpunkt, Inhalt und Diskussion und so weiter, was da alles theologisch zu beachten ist. Und der wusste nicht viel mehr, als dass er sagte, freut euch in dem Herrn. Ja, sagt der Dozent, der Prüfer, nicht schlecht, können Sie noch etwas über den Philipperbrief sagen? Ja, und abermals sage ich euch, freut euch. Hat er recht gehabt. Grund der Freude ist, dass Christus unser Passahlamm wurde. Also ungesäuertes Brot. Ich bin kein Brotbackexperte, aber Sauerteig braucht Zeit zum Aufgehen, und die Zeit hatten sie nicht. Sie mussten schnell ausziehen. Das ist der äußere Grund. Der innere Grund ist, Sauerteig ist in der Bibel ein Symbol für Sünde. Und Gott duldet Sünde nicht einmal auch nur symbolisch. Kein Sauerteig. Also je strenger und orthodoxer ein Haushalt heute ist, desto intensiver wird das Haus und alles nach Hametz, nach was Saurem durchsucht. Darf nicht sein. Ist alles weg. Ist übrigens auch ein schöner Gedanke. Nächste Woche ist Mahlfeier. Natürlich sollen wir täglich uns von unseren Sünden reinigen. Und Sie brauchen nicht immer bis zum Mahlfeier warten. Aber manchmal gibt Gott besondere Stunden, wo man Hausputz macht. Aber Hausputz im Tempel Gottes, nämlich bei sich, wo der Geist Gottes wohnt. Und er will keinen Sauerteig. Ja, das Brot muss gestreift sein und es muss durchlöchert sein. Man muss sogar hindurch gucken können. Ich weiß nicht, wie genau sie das, also wenn man es gegen das Licht hält, dann muss man da ein bisschen vom Licht sehen, so dünn. Dann gibt es in der Zeremonie am Passahabend eine besondere Teilzeremonie. Es gibt einen Beutel, wo drei von diesen Matzen, drei solche ungesäuerten Brote durchlöchert und gestreift, in drei Fächer gelegt werden, ein spezieller Beutel. Wie schon mal hier sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Brote, drei Matzen. Und dann wird das mittlere Brot aus dem mittleren Fach herausgenommen. Es wird gebrochen, in ein Tuch gewickelt und versteckt. Und später wieder hervorgeholt und gegessen. Ich komme da nochmal drauf zurück. Es gibt auch vier Becher Wein. Erstens den Becher des Segens oder den Becher der Danksagung. All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Bringt all eure Bitten mit Danksagung vor das Angesicht Herrn. Ich rede gern vom heiligen Gleichgewicht des Gebetes. Es ist unhöflich, zu einer hochgestellten Persönlichkeit zu kommen und sagen, Tür auf, bin das Meiersepp und ich brauche Folgendes. Das wird ja keiner wagen, oder? Erstmal höflich begrüßen, gebührend anreden, danken für die Audienz und so weiter. Und es gebührt, auch wenn wir Kinder Gottes sind, gebührt uns, dass wir in Ehrfurcht vor den Thron der himmlischen Majestät kommen. Natürlich, wenn das Flugzeug abstürzt, das ist was anderes, ja. Da kannst du jetzt nicht noch, ja gut, kannst auch danken, ja. Ich denke, meine Frau ist so flugängstlich, da sage ich immer, ist doch nicht schlecht. Erschießen ist nicht schlecht und Flugzeugabsturz ist auch nicht so schlecht. Da hast du noch nicht richtig geschnallt und bist schon weg. Aber beim Erschießen, ja, wenn es überraschend geschieht. Flugzeugabsturz, wenn es auch schnell geht, wupp, erledigt beim Herrn. Da kann ich mir weitaus Schlimmeres vorstellen. Ja, Danksagung. Also man kann auch einen Notschrei machen, das ist klar. Da muss jetzt nicht vor Formalitäten ersticken. Aber Und das ist eine gute Ordnung. Der zweite Becher nennt man Becher der Plagen und er symbolisiert die 10 Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Und deswegen werden 10 Tropfen vorher, bevor man aus diesem Becher trinkt, herausgenommen. Für jede Plage eine und mit jedem Tropfen muss die Plage genannt werden. Weil Wein ist ein Symbol der Freude und das Bittere muss raus. Die Plagen müssen raus. Dann gibt es einen dritten Becher, den nennt man den Becher der Erlösung und symbolisiert die leibliche Erlösung. Und der vierte Becher ist der Becher der Lobpreisung, wobei die Halal-Psalmen 113 bis 118 gesungen werden. Halal heißt Lob singen, in Jubel ausbrechen. Es gibt noch andere, großes Halal, Psalm 136 und kleines Halal, also kleiner Jubel, kleiner Lobgesang, Psalm 146 bis 150. Jetzt kommen wir zur messianischen Bedeutung des Passafestes. Wenn man Jesaja 53 durchliest, merkt man, dass vieles, was im Passafest an Eigenschaften genannt wird, dort von dem Lamm Gottes auch erwähnt wird. Es ist ein Bild auf Jesus. Das Neue Testament sieht Jesus als Erfüllung von Passa. Mit seinem Tod wurde das Passafest erfüllt. Also wenn man messianisch heute Pesach feiert, dann könnte man es nur so feiern, in Erinnerung an das, was schon geschehen ist. Ja? Damals wurde es auch gefeiert in Erinnerung an das, was in Ägypten geschehen ist. Aber ein messianischer Jude, man hat ja keinen Tempel und Tiere werden da auch nicht mehr geschächtet. Aber wenn man es feiern würde, vielleicht ohne Tieropfer, dann in Erinnerung nicht an die Befreiung aus Ägypten, sondern in Erinnerung an die Befreiung aus dem Tod, der Finsternis und der Sünde. Aus der Befreiung aus dem Alten. Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und Paulus sagt, 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passa wurde tatsächlich, die Aoristform bringt zum Ausdruck, betont, er wurde geopfert, erledigt. Es ist so, Punkt. Das Lamm Gottes, das gegeben wird. Und so haben wir im Leben Jesu und insbesondere in der letzten Woche Jesu auf dieser Erde viele Parallelen. Am 10. Nissan sollte ja das Lamm abgesondert werden. Und dann kommen 4 Tage als Prüfung. Da lebte das sozusagen in Tempelnähe. Und tatsächlich am Palmsonntag, das Jahr heißt 32, am 10. Nisan 32, da war vorher die Auferweckung des Lazarus in Bethanien und da zieht der Messiaskönig in Jerusalem ein. Da wird das Lamm Gottes bereitgestellt, ausgesondert. Und dann folgt ja eine Zeit der Prüfung und in den nächsten 4 Tagen gibt es immer wieder die Fragen, die Reden, die Antworten, also wie eine Prüfung. Und Jesus ist makellos. Also wenn man jetzt in den 4 Tagen festgestellt hätte, das Lamm, das hat ja doch einen Makel, es musste rein und makellos sein, dann hätte man es nicht opfern können. Ich weiß gar nicht, was sie dann gemacht haben, ob man das austauschen konnte, ob es da so eine Art Ersatzspieler gab, die allerdings hofften, nicht eingewechselt zu werden. Das weiß ich nicht. Aber es musste 4 Tage geprüft und so wurde der Herr geprüft und man hat objektiv gesehen, die Sadduzäer und Pharisäer haben es natürlich in einem Fehlurteil anders beurteilt, aber man hat objektiv gesehen nichts an ihm gefunden. Am Sonntag zieht er ein, am Montag verflucht er den unfruchtbaren Feigenbaum, 2. Tempelreinigung, Dienstag Streitgespräche und Lehrreden, Gleichnisse von den 2 Söhnen, Hochzeitsmahl, Weherufe, Endzeitrede, Mittwoch Todesbeschluss des Sanhedrin, Salbung Jesu, Verrat des Judas, Donnerstag Vorbereitung für das Sedermahl, für das Passamahl. Und jetzt müssen wir eigentlich sagen Freitag, aber der fängt schon um 18 Uhr abends am Donnerstag an im Judentum. Ja? Da wurde das Passamahl gegessen und da haben wir die Abschiedsreden. Auch die Einsetzung des Abendmahls, dann den Ölberg, Gethsemane, Verhaftung, Prozess, Kreuzigung. Am nächsten Morgen um 9 Uhr hing das Lamm Gottes. Gestreift von den Striemen die man zum Beispiel auf dem Grabtuch von Turin, ich sage gleich noch einen Satz dazu, weil sie gleich zucken sagen, wo sind wir denn jetzt gelandet, so deutlich sieht durch die Geißelung und durchlöchert von den Nägeln hier, nicht hier, da wäre es ausgerissen, und vom Speer des Longinus, hat er auch, kam Wasser und Blut raus, die Blutsenkung hat eingesetzt, er war wirklich tot. Das Matzen war rein, makellos, ungesäuert, ohne Sünde. Es war gestreift von der Geißelung. Der ganze Körper war übersät, bis hin, dass man die Kügelchen an diesem Grabtuch sieht, mit dem dieser Mensch gegeißelt wurde. Und sein Leib war durchbohrt. Und so wurde er als Lamm Gottes geopfert. Ja, ich habe die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Wenn Sie es mal interessiert, ich habe mich mal ausführlicher mit dem Grabtuch von Turin beschäftigt. Und natürlich früher habe ich gedacht, alles so Quark und Käse. Aber da gibt es viele, viele, viele gute Argumente. Ich bin in Rom allein stundenlang vor einer exakten Kopie des Tuches, die kaum einer kennt, gestanden. Es ist so faszinierend. Man hat in diesem Tuch Pollen aus dem 1. Jahrhundert gefunden, die nur in dieser Gegend vorkommen. Und. Es ist ganz exakt, also ohne Zweifel ein Gekreuzigter und so weiter. Also aber da, wenn Sie da mal ein Bild sich anschauen, wahrscheinlich bei der Auferstehung wie hineingebrannt. Man weiß überhaupt nicht, wie dieses Negativ auf beiden Seiten, es wurde ja umgeschlagen mit den Leinen, kein Mensch kann erklären, wie das in die Tücher gekommen ist. Das kann niemand fälschen. Weiß man bis heute nicht. Licht ist Blitz bei der Auferstehung. Gut, ich glaube es nicht, weil es das Grabtuch von Turin gibt. Aber es ist schon erstaunlich, wenn Sie da davor stehen, sehen Sie, was das bedeutet, gekreuzigt zu werden und vorher gegeißelt zu werden. Also das Passa-Opfer, kein Knochen wurde gebrochen. Und jetzt ist interessant, ich habe ja von diesem Afikomen, so nennt man das, diesem mittleren Brotstück, das oberste, die drei Matzen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das mittlere wird herausgenommen, der Sohn wird Mensch, es wird gebrochen, er wird am Kreuz gerichtet, es wird versteckt, er ist im Grab, es wird wieder hervorgeholt, es ist wieder da, es wird gegessen. Wer mein Fleisch und mein Blut nicht isst, das heißt ihn im Glauben aufnimmt, er wird gegessen, es ist das Brot des Lebens. Er nahm das Brot, dankte und brach's, so heißt es Lukas 22, Vers 19, und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Also wir sehen, wie wunderbar das vorgeschattet ist, auch Sacharja spricht davon, dass sie den ansehen werden, den sie durchbohrt haben. Die Trinität ist vorgeschattet. Es wurde entfernt, das zweite Brot, Menschwerdung, gebrochen, Kreuzigung, verborgen, 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Es ist wieder da, es wird wieder hervorgeholt, die Auferstehung, es wird gegessen, das Brot des Lebens im Glauben. In der Schrift lesen nur vom 1. und 3. Becher, vom Becher der Danksagung und vor allem vom Becher der Erlösung. Für die Juden ein Symbol der leiblichen Erlösung, die ihre Vorfahren in Ägypten erlebt haben, für Christen ein Symbol für eine geistige Erlösung von der Sklaverei der Sünde durch das Blut des Sohnes Gottes. Mit dem Tod Christi wurde das Passa erfüllt. Unser Passa ist Jesus Christus. Und ich will die letzten 240 Sekunden darauf verwenden, zu sagen, wir sind frei gemacht. Juhu! Und jetzt? Auf nach Las Vegas. Hey, ich bin aus dem Gefängnis raus. Wenn wir uns irgendwie noch Geld organisieren, unseren Geldsack mitnehmen, Spendablen, oder wir bringen gleich ums Eck und dann lassen wir es krachen, oder? Frauen spielen, Partys, Champagner. Frei zum Leben. Und Sie merken schon, irgendwie ist da was schräg, oder? Aber eigentlich ist das, was Israel auch gemacht hat. Israel war ja nicht frei gemacht, um jetzt zu tun und zu lassen, was sie wollten, sondern sie waren frei gemacht, um wirklich zu leben. Das heißt, Gott zu lieben, Gott zu ehren, Gott zu dienen. Das ist für sie das Beste. Das haben sie aber nicht geglaubt, wie Adam und Eva nicht glaubten, dass sich an Gottes Wort halten das Beste ist, sondern sie sagten, nee, wir haben ja viel mehr vom Leben, wenn wir es auf andere Weise mit anderen Göttern, mit dem Ich vor allem und mit unseren Götzen, die Sexgöttin, die ist ja heute auch wieder Sex- und Fruchtbarkeitsgöttin, die Pornoindustrie blüht ja. Mammonsgeist ist ganz stark. Der Ich-Geist, der religiöse Geist, der Stolz, der Hochmutsgeist. Also es gibt ja verschiedene Geister und Götzen, denen man dienen kann. Körperkultgeist kann man auch übertreiben. Gesundheit als Religion, Ernährung. Verstehen Sie, sind alles Dinge im rechten Maß, ist das alles, muss sein, ist wunderbar. Aber das kann zum Götzen werden. Alles, woran dein Herz hängt, sagt unser Reformator. Also frei gemacht und errettet. Christus hat euch frei gemacht, warum lasst ihr euch wieder versklaven, sagt Paulus den Galatern. Aber frei gemacht, um wirklich zu leben, um Gott zu lieben, um Gott zu dienen, so wie Israel frei gemacht war, um ein Licht für alle Völker zu sein, ein Segen für alle. Frei gemacht, um Gott zu dienen. In 1. Thessalonicher 1, 9 und 10 wird von einem Herrschaftswechsel beim Gläubigwerden berichtet, der für uns vorbildlich ist. Die Thessalonicher gelten ja als Mustergemeinde des Neuen Testaments neben den Philadelphia. Und da heißt es 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, denn sie selbst berichteten uns von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott. Nicht nur von was weg, das klappt nicht. Man kann gegen Sünde nicht kämpfen, man kann nicht sich nur von was wegdrehen. Das hat so viel Kraft und Bannwirkung und hat so viel Verankerung in unserem Fleisch, dass es uns zurückzieht. Man kann sich nur bleibend wegdrehen, wenn man sich zu Jesus hinwendet. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Herrschaftswechsel. Frei. Aber nicht frei, um zu tun und zu lassen, was man will, sondern die Erfüllung des wahren Menschseins, der Bestimmung des Menschseins in der Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Ihm zu dienen, für ihn da zu sein, das ist die tiefste innere Bestimmung. Lasst euch nicht wieder versklaven. Wer der Sünde lebt, ist wie der Sklave der Sünde. Der ist praktisch nach Ägypten zurückgekehrt. Als es schwierig wird, haben die Israeliten gesagt, oh, wären wir doch bei den Knoblauchzehen und all den wunderbaren, leckeren Dingen in Ägypten geblieben, haben ganz vergessen, wie mies da auch war. Das sind Christen, die leben wollen, wie die Welt lebt. Gibt's. Aber es gibt auch solche, die wirklich sagen, neues Leben. Und da fallen wir oft genug hin. Bitte verstehen Sie jetzt recht, wenn ich sage, na und? Dann stehen wir halt wieder auf in der Kraft Christi. Da fallen wir wieder hin, na und? Da stehen wir halt wieder auf. Und dann geht's weiter. Herr, ich will dich lieben. Ich will dir danken, ich will dich loben und ich will dir dienen. Befreit, um wirklich zu leben. Er gibt das Leben. Amen. Wollen beten. Danke, dass du unser Passa geworden bist, Herr Jesus, dass du uns frei gemacht hast. Frei, um wirklich zu leben. Frei, um nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde zu sein. Frei vom Tod. Lebendig gemacht, mit auferweckt, ausgerichtet auf dich, den Fürsten des Lebens. Beschenkt mit göttlichem Leben. Danke, von Herzen Dank, du Lamm Gottes. Wir wollen als Antwort sagen, immer mehr mit dir und immer mehr an deiner Hand. und immer weniger, wie es in Ägypten war. Gepriesen seist du. Amen.